Es muss einem aber natürlich bewusst sein, dass es sehr, sehr viel Einsatz, Fleiß und Zielstrebigkeit dafür braucht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Mein Gast heute ist Matthias Moser, CEO von Eurocar Italia, dem Vertriebsarm aller VW-Marken in Italien mit Rechtssitz in Bozen. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin SWZ-Redakteurin und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Herr Moser, danke für die Einladung hier ins Porsche-Zentrum Bozen.
Ja, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind.
Matthias Moser ist 1980 in Bruneck geboren und hat in Wien Wirtschaft studiert. Noch während des Studiums begann er 2003 als Praktikant bei der Porsche Holding in Salzburg. Die Porsche Holding ist Teil des Volkswagen-Konzerns und zugleich das Mutterhaus von Eurocar Italia. 2004 mit 24 wurde Moser dann Zonenverantwortlicher des italienischen Marktes für die Porsche Holding Salzburg. Zwei Jahre später dann, mit 26, übernahm er die Geschäftsführung des Standorts Triest. Und seit 2017 ist er CEO der gesamten Eurocar Italia Gruppe. Seither hat diese ein sehr starkes Wachstum hingelegt und mehrere Unternehmen übernommen, darunter Incar und das Porsche-Zentrum Autocarrera, wo wir heute sitzen. Zuletzt verzeichnete Eurocar Italia einen Umsatzplus von mehr als 20%, von 1,8 Milliarden auf 2,2 Milliarden Euro. Und ist somit der größte Autohändler Italiens. Ja, Herr Moser, heute sprechen wir über Ihren persönlichen Werdegang. Sie sind ja praktisch vom Praktikanten zum CEO aufgestiegen. Das möchten sicher einige nachmachen oder zumindest hören, wie Sie das geschafft haben. Wir sprechen auch über Unternehmensführung und darüber, wie es der Autobranche insgesamt so geht. Beginnen wir aber bei Ihrem Werdegang. Haben Sie eigentlich immer schon gewusst, dass Sie Manager werden wollen?
Dass ich Manager werden will, habe ich nicht immer gewusst, aber eins war mir von Anfang an immer schon klar, dass ich den Kontakt zu Mitarbeitern immer gesucht habe und es mir vor allem immer schon in meinem Leben sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, Kunden zu begeistern und einen tollen Kundenkontakt zu pflegen.
Also steht der Mensch eigentlich im Mittelpunkt bei allem, was Sie tun?
Absolut, ich suche tagtäglich die Nähe zu meinen Mitarbeitern. Ich liebe es, durch die Gänge unserer Firma zu gehen und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit zu sehen und auch den einen und anderen Kunden in unseren Autohäusern begrüßen zu dürfen.
Sie hätten ja nach dem Studium auch ins Familienunternehmen einsteigen können. Ihr Vater ist Beppi Moser, der hat ja das gleichnamige Autohaus gegründet, das sehr viele in Südtirol kennen. War das eigentlich nie eine Option für Sie?
Das war jetzt ganz konkret eigentlich keine Option. Es war prinzipiell schon von Anfang an klar, dass das Autohaus mein Bruder Hannes übernehmen wird und ich bin auch stolz darauf, dass er das heute wirklich sehr, sehr toll und exzellent führt. Aber ich selber habe schon immer wieder den Wunsch verspürt, auch wie mein Bruder Hannes selbst ein Autohaus zu führen.
Wie sind Sie dann zum Praktikum bei der Porsche Holding in Salzburg gekommen?
Ich habe in Wien studiert und während meines fünften Studiensemesters war es vorgesehen, dass man ein Praktikum absolvieren soll und diese Gelegenheit habe ich ergriffen und ich habe mir natürlich eine Firma ausgesucht, welche einen Bezug zum Automobil hatte und auch heute noch hat und da ist mir eben die Porsche Holding Salzburg ins Auge gestoßen. Die Porsche Holding Salzburg ist das größte Automobilhandelsunternehmen Europas und ich habe mich in Salzburg beworben und habe glücklicherweise dort einen Praktikumsplatz für 6 Monate in Salzburg bekommen.
Haben Sie da auch Ihre Beziehungen spielen lassen?
Beziehungen würde ich es nicht nennen, aber was sicherlich hilfreich war, ist, dass mein Vater einen Kontakt zu Hansi Wohlvater hatte. Hansi Wohlvater war damals der Geschäftsführer der Auto Germa und war dadurch optimal vernetzt auch mit der Porsche Holding in Salzburg und dadurch wurde auch dieser Kontakt für dieses Bewerbungsgespräch hergestellt, was mir die Möglichkeit gegeben hat, in Salzburg vorzusprechen und mich für diesen Praktikumsplatz zu kandidieren.
Sie haben gesagt, Autos haben Sie immer schon begeistert. War das wahrscheinlich durch das Unternehmen Ihres Vaters so?
Ja, wir hatten natürlich schon als Kinder einen sehr starken Bezug zu Fahrzeugen. Ich kann mich noch erinnern, unter unserem elterlichen Familienhaus hatten wir eine großartige, großzügige Tiefgarage, wo alle Kundenfahrzeuge geparkt worden sind und zusammen mit meinen Brüdern haben wir es geliebt, dort das eine oder andere Fahrzeug auch ohne Führerschein zu testen.
Wussten das die Kunden auch?
Die Kunden wussten das nicht, aber zum Glück ist letztendlich alles gut gegangen und haben das dann nicht wirklich verspürt, dass vielleicht der eine oder andere Minderjähriger schon vorher eine Probefahrt mit ihrem Neufahrzeug unternommen hat.
Ja, das war sicher spaßig für Sie und die Brüder. Was war denn eigentlich Ihr erstes Auto dann, ganz legal?
Also unser erstes Auto war ein schwarzer Fiat Punto, den wir von unserem Vater zur Verfügung gestellt haben, unsere Studienfahrten nach Wien anzutreten.
Zurück zu Ihrer Karriere. Ein Jahr nachdem Sie das Praktikum absolviert haben in Salzburg, mit 24, wurden Sie Zonenverantwortlicher des italienischen Marktes für die Porsche Holding. Wie haben Sie denn das in dieser kurzen Zeit geschafft, das Vertrauen Ihrer Vorgesetzten zu gewinnen?
Ich hatte effektiv Glück, dass kurz nach meines Abschlusses des Studiums die Porsche Holding Salzburg eine Expansionsstrategie in den italienischen Markt vorgenommen hat und eben einen Südtiroler gesucht hat, der sie bei dieser Expansion in Italien tatkräftig unterstützt. Und Vertrauen, denke ich, baut man nicht von heute auf morgen auf, sondern Vertrauen muss über mehrere Monate wachsen, reifen. Und ich denke einfach, dass ich durch meinen Einsatz, durch meine Geradlinigkeit für die Porsche Holding Salzburg letztendlich über die ganzen gesamten Jahre ein vertrauensvoller und ehrlicher und zielstrebiger Mitarbeiter geworden bin.
Sie sagen Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, sind das so Eigenschaften, die Sie ausmachen?
Ich denke, es ist eine Grundvoraussetzung, um einen Beruf langfristig gut und erfolgreich ausüben zu können.
Was sind andere Eigenschaften, die Sie als Manager so weit gebracht haben, würden Sie sagen?
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man sein Wort hält und auch die Versprechen, die man im Endeffekt den Investoren, die einen ja schon wirklich hier in Italien zumindest sehr freie Hand lassen, dass man im Endeffekt das, was man ihnen verspricht, was man erreichen wird und machen wird, dass man das im Endeffekt einhält.
Mhm. Ich hatte irgendwo gelesen, dass Sie in Ihrer Position als Zonenverantwortlicher schnell unterfordert gewesen seien. Sie haben ja dann in einem Vorgespräch gesagt, das stimmt eigentlich so nicht. Können Sie mir oder auch den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wie es wirklich war?
Also, dass ich unterfordert war, das stimmt so sicherlich nicht. Im Gegenteil, ich bin auch heute noch sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, wirklich 2 Jahre in der Konzernzentrale direkt in Salzburg, in der Porsche Holding Salzburg zu arbeiten. Ich schaffte es mir dort, ein Netzwerk aufzubauen, auf welches ich auch heute noch wirklich zugreifen kann, da es von mir aus gesehen sehr wichtig ist, dass man immer weiß, wen man im Endeffekt fragen kann, wenn man etwas braucht. Und deswegen war das sicherlich gut, dass ich einmal im Firmensitz in der Porsche Holding Salzburg selber tätig war. Ich habe aber damals schon den Datendrang verspürt, rauszugehen, direkt in ein Autohaus reinzuschauen und direkt mit unseren Mitarbeitern und Kunden im Endeffekt das Unternehmen weiterzuführen. Also es war schon von Anfang an der Datendrang da, nicht nur im Endeffekt Charts und Tischvorlagen vorzubereiten für die verschiedenen Verwaltungs- und Aufsichtsräte, sondern einfach direkt in den Autohäusern Sachen und operative Neuigkeiten umzusetzen.
Als Sie dann 26 waren, hat Eurocar nach Triest expandiert. Und Sie wollten diesen Standort leiten mit 50 Beschäftigten. Wie lief denn da die Bewerbung ab?
Da hat es eigentlich keine wirkliche Bewerbung gegeben. Ich war damals maßgeblich bei dieser ersten Akquisition in Triest beteiligt und mir war damals schon klar, dass es mir gefallen würde, selbst dann nach dieser erfolgreichen Übernahme dieses wunderbare Autohaus in Triest am Meer zu führen und bin dann zu meinem damaligen Vorgesetzten gegangen und habe einfach ihm gesagt, es wäre toll, wenn er mir die Möglichkeit gibt, dieses Autohaus hier in Triest zu führen.
War er dann gleich überzeugt?
Er war nicht gleich überzeugt, er hatte extremste Zweifel, ob das nicht etwas zu früh sei, mit 26 Jahren so ein Autohaus zu führen und hat meine Bewerbung dann auch in erster Linie abgelehnt und hat einfach gesagt, es ist noch etwas zu früh, ich sollte noch ein bisschen länger in der Konzernzentrale bleiben.
Aber darauf hatten Sie dann doch keine Lust.
Ich glaube, es war damals richtig, dass es wirklich hartnäckig war und jetzt zurückdenkend war das sicherlich der richtige Weg, dass ich dann noch einmal eine extra Runde gedreht habe und ich bin damals zum Konzernvorstand gegangen und habe diesen Herrn damals gefragt, ob nicht er mir das Vertrauen schenken könnte, diese Gelegenheit zu ergreifen und diesen Standort in Triest zu leiten und dann hat es effektiv auch geklappt.
Was hat ihn dann schlussendlich überzeugt?
Ich denke, dass es damals meine Hartnäckigkeit und meine Überzeugungskunst war, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat und gesagt hat, okay, wir probieren das jetzt mal. Er kommt aus dem Sektor, er hat zu Hause auch ein Autohaus und lass uns das mal versuchen, vielleicht klappt das ja.
Wie hat Ihr direkter Vorgesetzter reagiert?
Ich glaube, dem hat es vorerst nicht so gut gefallen, aber letztendlich war er dann wahrscheinlich auch froh, dass er von oberster Stelle das Commitment hatte und das so durchgezogen wurde.
Sie wurden dann 2017 zum CEO der Gruppe. Ist das so etwas, worauf Sie hingearbeitet haben, was Sie dann auch mit Stolz erfüllt hat, diese Position zu erreichen, oder wie war das?
Ich denke, das war ein fließender Übergang. Ich war dann in Triest und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, in Udine die gesamte Region Friaul zu führen und diese Chance habe ich ergriffen, aber ich habe jetzt nicht verbissen in dieser Zeit, wo ich in Triest war, darum gekämpft, diese Position zu bekommen.
Welcher Meilenstein war sonst in Ihren Augen der wichtigste in Ihrer bisherigen Laufbahn?
Also ich denke, die letzten 5 Jahre waren für mich und auch für die EuroCar Italia bedeutend. Wir haben einfach in diesen 5 Jahren durch das Vertrauen, welches uns die Porsche Holding Salzburg geschenkt hat, Akquisitionen in Italien aktiv vorzutreiben, die Chance genutzt, wirklich ganz, ganz tolle Unternehmen für die EuroCar Italia und für die Wachstumsstrategie hier in Italien dazu zu gewinnen.
Was sind dann Ihre nächsten oder weiteren Ziele?
Die weiteren Ziele sind jetzt sicherlich diese ehemaligen Familienunternehmen bestmöglich in die gesamte EuroCar Italia zu integrieren und zu schauen, dass wir überall immer unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten einen gewissen Standard einführen, welchen wir gerne unseren Kunden vermitteln und weitergeben würden.
Weiteres Wachstum ebenfalls geplant?
Wir sind wie immer mit den Augen offen. Wir schauen, ob wir tolle Gelegenheiten bekommen. Und wenn wir eine Gelegenheit bekommen, welche wir glauben, dass sie gut in unser Portfolio hineinpasst, werden wir auch dies ergreifen.
Wenn Sie jetzt so zurückblicken, eben von dieser Entwicklung vom Praktikanten zum CEO, denken Sie, das ist etwas, was andere auch schaffen können? Ist das ein Weg, der wirklich realistisch ist, auch wenn man an heute denkt, jetzt sind ja doch wieder einige Jahre vergangen.
Ich denke, dass es sehr wohl realistisch ist. Es muss einem aber natürlich bewusst sein, dass es sehr, sehr viel Einsatz, Fleiß und Zielstrebigkeit dafür braucht. Also es wird einem nichts geschenkt. Ich kann mich noch wunderbar erinnern, zwischen 24 und 30 Jahren war es bei mir wirklich das Wichtigste, einfach von der Arbeit her zielstrebig zu sein und zu schauen, den Job so gut wie möglich zu machen. Und das war einfach in diesen jungen Jahren meine oberste Priorität. Und ich sehe, dass dies vor allem bei jungen Leuten heutzutage nicht mehr unbedingt an erster Stelle steht.
Haben Sie sich dann auch entsprechend mit anderen jungen Menschen umgeben, die dieselben ähnliche Ziele hatten? Weil in dem Alter gehen ja doch viele gern mal abends weg, statt zu arbeiten, oder gehen ihren Hobbys nach und so, was auch immer.
Ich habe im Endeffekt immer das Glück gehabt, tolle Leute um mich herum zu haben, die für mich Mentoren waren. Und das waren vor allem Leute aus Salzburg, die mich wirklich unterstützt haben, die auch etliche Jahre älter sind wie ich. Und ich habe mir wirklich geschaut, dass ich möglichst viel von diesen Personen lerne, mitbekomme und es einfach als Chance gesehen, dass auch diese Personen hinter mir gestanden sind und mich unterstützt haben.
Wie haben Sie das in der Freizeit dann gemacht oder eben mit Ihren direkten Freunden?
Naja, es bleibt natürlich schon am Wochenende die eine oder andere Stunde oder der eine oder andere Abend übrig und bin dort auch dann gerne mit meinen Freunden und mit meiner Familie am Wochenende zusammengesessen und habe mit denen Zeit verbracht. Also so ist es jetzt nicht, dass man am Wochenende nur in der Arbeit war, aber unter der Woche war sicherlich der Hauptfokus, den Beruf so gut wie möglich voranzutreiben.
Sie haben jetzt schon öfter Ihr Netzwerk angesprochen. Wie wichtig würden Sie sagen, ist denn so ein Netzwerk, um erfolgreich zu werden?
Also ich denke, ein gutes Netzwerk ist sehr wichtig. Man soll schauen, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, auf welches man aufbauen kann und einfach immer auch Personen um sich herum hat, wo man weiß, auf die Personen kann ich vertrauen, die Personen kann ich anrufen, wenn ich etwas brauche, und den Personen sollte man dann aber auch immer wieder etwas zurückgeben. Also ich finde, immer ein gutes Netzwerk funktioniert dann so gut, wo diese Balance zwischen Geben und Nehmen einfach optimal vorhanden ist.
Wie kann man denn konkret so ein Netzwerk aufbauen? Spricht man da einfach andere Menschen an, wenn man zum Beispiel bei einer Veranstaltung ist? Oder wie kann man das in der Praxis umsetzen?
Natürlich unterstützt der Beruf schon, ein solches Netzwerk aufzubauen. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man aktiv auf die Personen zugeht, Interesse zeigt, sich mit Personen austauscht und einfach mit den Augen und mit den Ohren offen durch die Welt geht.
Muss man da dann manchmal, wenn man vielleicht in jungen Jahren noch etwas schüchtern ist und zu einem Event kommt und sich noch keiner nach einem umdreht, auch mal auf jemand anderen zugehen und über den eigenen Schatten springen und sich dann einfach denken, ja egal, vielleicht will er gerade nicht mit mir reden, aber jetzt muss er halt, und nach der Nummer fragen? Oder wie haben Sie das gemacht?
Naja, man muss schon ab und zu einfach mal über seinen Schatten springen. Man muss auch mal raus aus der Komfortzone. Also es ist auch nicht immer angenehm, wenn man sich mit neuen Personen, die man nicht kennt, unterhalten muss oder soll, aber ich finde einfach, man muss ein gesundes Selbstbewusstsein haben und dann ist das prinzipiell eigentlich kein Problem, aktiv auch Leute anzusprechen.
Wie viele Nummern haben Sie eigentlich in Ihrem Handy?
Einige.
Sprechen wir vielleicht auch noch über Entscheidungen. Entscheiden Sie eigentlich selbst persönlich eher mit dem Kopf oder mit dem Bauch?
Also ich denke, die erste Entscheidung geht bei mir immer durch den Bauch. Also es gibt da ein Bauchgefühl, was einem sagt, ist es jetzt ein gutes Gefühl oder eher ein zweifelhaftes Gefühl, und dieses Bauchgefühl versuche ich dann meistens immer auch mit einem rationalen Gefühl oder mit einer rationalen Denkweise zu bestätigen. Was mir prinzipiell sehr viel hilft, ist, wenn es wichtige Entscheidungen zu tätigen gibt, dass ich mir einfach einen Tag Zeit nehme und einmal drüber schlafe und dann schaue, ob das am nächsten Tag diese Vermutung oder dieses Gefühl immer noch richtig auf mich wirkt.
Sind Sie auch jemand, der sehr schnell entscheiden kann?
Ich entscheide extremst schnell und das ist ganz, ganz oft ein sehr, sehr großer Vorteil, kann aber auch manchmal zum Nachteil werden.
Haben Sie auch schon mal mit einer Entscheidung gehadert?
Ich hadere täglich mit Entscheidungen. Es ist ja eines meiner Aufgaben, täglich Entscheidungen zu treffen. Machen wir etwas oder machen wir es nicht? Und ja, ich denke, ich hadere tagtäglich mit Entscheidungen, aber prinzipiell glaube ich, ist es wichtig für einen Unternehmer zu entscheiden und auch zu einer Entscheidung zu kommen, auch wenn es nicht immer die richtige ist. Und wenn man auch mal eine falsche Entscheidung trifft, dann soll man dazu stehen und auch mal ganz ohne Probleme die Route wechseln.
Wenn Sie sagen, Führungskräfte, Unternehmer müssen schnell entscheiden, unterscheiden Sie da zwischen Unternehmer und Manager oder ist das in Ihren Augen eigentlich, gibt es da keinen Unterschied?
Ich denke schon, dass es prinzipielle Unterschiede gibt. Natürlich jemanden, der einem Unternehmen 360 Grad gehört, der denkt wahrscheinlich viel, viel langfristiger teilweise für das Unternehmen, wie im Endeffekt ein Manager teilweise denkt oder denken muss. Es sind da andere Faktoren auch im Spiel und ein Eigentümer von einem Unternehmen denkt natürlich schon viel, viel weiter teilweise und nicht oft so kurzfristig, wie es auch ein Manager denken muss.
Wie machen Sie das? In welchen Zeiträumen denken Sie?
Bei uns im Vertrieb müssen wir teilweise wirklich in Quartalen denken, weil sich die Marktbedingungen von heute auf morgen wirklich drastisch ändern können. Und was wir gestern gemacht haben und geglaubt haben, dass es die richtige Vertriebsstrategie ist, kann im nächsten Quartal schon eine andere Route wieder einschlagen.
Mhm. Manchmal heißt es ja, Eigentümer seien nochmal intensiver bei der Sache, weil es eben immerhin um Ihr Eigentum geht. Teilen Sie diese Meinung oder denken Sie, man kann sich da als Manager genauso diese 110% reinhängen?
Eigentümer sind intensiver an der Sache, würde ich jetzt nicht so nennen. Wo ich finde, dass es schon Unterschiede gibt oder auch in meinem Führungsstil einen Unterschied gibt, ist, Eigentümer versuchen von mir aus gesehen oft alle Entscheidungen zu 100% selber zu treffen und tun sich extrem schwer, Sachen abzugeben. Ich habe immer geschaut, mich von Personen zu umgeben, wo ich das Gefühl hatte, dass sie teilweise auch besser sind wie ich, wo ich einfach denke, die sind so gut, dass ich möglichst oft geschaut habe, dass sie selbstständig Entscheidungen treffen und im bestmöglichen Sinn das Unternehmen weiterführen. Und das ist auch für unser Unternehmen oder in unserer Unternehmensgröße so wichtig, da mir wirklich mit so einer Unternehmensgröße kann ich es nicht mehr schaffen, dass ich jede Entscheidung und jede Aktion, die wir machen, selber tätige.
Also Sie haben absolut keine Probleme zu delegieren.
Ich habe absolut keine Probleme zu delegieren und wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ist eines Ihrer größten Stärken, Herr Moser, dann würde ich wirklich sagen, dass ich sehr gerne delegiere und eines meiner größten Stärken ist, die richtigen Personen an den richtigen Ort zu setzen.
Also haben Sie ein Händchen für die Mitarbeitenden?
Ich denke, ich habe da ein sehr gutes Händchen, ja.
Ist das auch so eine Art Bauchgefühl, wenn Sie jemanden einstellen, ob das passt oder nicht?
Absolut. Für mich ist es immer wichtig, dass er zum Team passt, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass er sich sozial gut in unser Team integrieren kann. Und deswegen schaue ich auch vor allem bei Bewerbungsgesprächen, ob der Mitarbeiter die notwendige soziale Kompetenz mitbringt, um bei uns im Unternehmen sich gut zu integrieren.
Woran denken Sie da konkret bei, wenn Sie sagen soziale Kompetenz?
Ich denke, das spürt man. Also ich denke, wenn man mit einem Mitarbeiter ein Bewerbungsgespräch macht, dann spürt man, ob dieser Mitarbeiter jetzt auf der sozialen Ebene sich gut ins Unternehmen integrieren kann oder nicht.
Wie versuchen Sie, Mitarbeiter zu binden einerseits, aber auch neue zu finden?
Also wir haben wirklich ganz, ganz viele Mitarbeiterbindungsprogramme im Laufen. Es ist ja nichts Unbekanntes, dass man allein mit Geld keine Mitarbeiter binden kann oder binden soll. Geld ist von mir gesehen, und ein Gehalt ist eine Grundlage, damit sich ein Mitarbeiter bei uns wohlfühlt. Aber nachher ist es für mich wichtig, dass der Mitarbeiter sich bei uns fast wie zu Hause fühlt. Und ein Mitarbeiter ist letzte Woche zum Beispiel von uns in Pension gegangen und er hat mir eine persönliche Mail geschrieben und er hat sich bei mir bedankt. Ich kenne diesen Mitarbeiter nicht, aber er hat sich bei mir bedankt, dass es mir gelungen ist, trotz dieser Größe des Unternehmens ein Betriebsklima in der Eurocaitalia-Gruppe zu erzielen, wo sich die Mitarbeiter in einer großen Familie aufgehoben fühlen und nicht nur als Nummer. Und das war für mich eigentlich das schönste Kompliment, was ich in den letzten 30 Tagen bekommen habe.
Wie denken Sie, haben Sie das geschafft?
Wir machen viel, viel für unsere Mitarbeiter. Wir machen tolle Mitarbeiterveranstaltungen. Wir feiern Erfolge. Ich denke, es ist extremst wichtig, dass man gemeinsam mit den Mitarbeitern Erfolge feiert. Und was für mich immer wichtig war, ist, dass wir einen transparenten Umgang mit unseren Mitarbeitern haben. Wir haben eine Mitarbeiter-App gegründet, wo wir tagtäglich die Neuigkeiten in unserem Unternehmen allen Mitarbeitern, vom Wäscher bis zum Geschäftsführer, zur Verfügung stellen. Wir haben keine Geheimnisse von unseren Mitarbeitern. Es werden Umsatzdaten, es werden Gewinndaten, es werden Verlustdaten ganz transparent kommuniziert. Und ich glaube, der Mitarbeiter fühlt sich dadurch Teil des Ganzen. Und das ist für uns als Eurocaitalia-Gruppe einfach wichtig, dass wir alle Mitarbeiter gemeinsam an Bord haben.
Sie machen auch ein Jahresevent, wenn ich mich richtig erinnere.
Wir leisten uns den Luxus, einmal im Jahr die komplette Eurocaitalia zuzusperren und 1950 Mitarbeiter alle in Verona zu versammeln, um den Mitarbeitern den aktuellen Stand der Eurocaitalia-Gruppe zu kommunizieren und auch gemeinsam die Resultate und die Strategie für die nächste Zukunft festzulegen.
Kommen dann auch alle gerne?
Da kommen wirklich alle ganz, ganz gern und es ist für alle Mitarbeiter eine richtig tolle und begeisterte Veranstaltung.
Sie selbst sind ja auch viel unterwegs. Abgesehen vom Mitarbeitertag machen 5000 Kilometer pro Monat mit Ihrem Auto. Welches Auto fahren Sie eigentlich?
Ich fahre seit 5 Jahren ein voll elektrisches Fahrzeug und bin begeisterter E-Autofahrer.
Wahrscheinlich ist das auch Fahrkomfort während dieser 5000 Kilometer pro Monat, oder?
Also der Fahrkomfort ist absolut gegeben, weil ich denke, so leise, wie man mit einem E-Auto durch die Gegend fährt, fährt man mit keinem Auto durch die Gegend. Und nachdem ich ja wirklich im Auto auch sehr viel arbeite, arbeiten im Auto heißt für mich telefonieren, ist es natürlich schon sehr, sehr angenehm, wenn man nur das Windgeräusch hört und im Endeffekt mit einem E-Auto absolut leise durch die Gegend fährt.
Ist es trotzdem manchmal ermüdend, dieses viele Autofahren, oder stört Sie das gar nicht?
Ich liebe Autofahren, aber natürlich ist man nach der einen oder anderen Fahrt, vor allem wenn man spät abends nach Hause kommt, schon oft relativ müde.
Sie leben in Verona, Ihre Familie in Bruneck. Haben Sie denn manchmal das Gefühl, etwas im Privaten zu verpassen, weil Sie im Beruf erfolgreich sind?
Also ich habe dieses Gefühl nicht nur manchmal, es ist Fakt, dass man sicherlich privat etwas verpasst. Das wäre jetzt verlogen, wenn man sagen würde, das geht alles so an einem vorbei und das kann man wirklich optimal miteinander kombinieren. Das ist nicht möglich, wenn man 5 Tage die Woche nicht zu Hause ist, nicht im Bruneck bei der Familie ist, dass da einem etwas nicht verloren geht, weil man natürlich im Endeffekt der Familie und vor allem auch meinen 2 bezaubernden Töchtern Zeit stiehlt, die man nicht gemeinsam mit ihnen verbringen kann. Das ist ein Fakt.
Wie leben Sie damit?
Ich versuche mit dieser Situation bestmöglich umzugehen, auch wenn ich es zugegebenermaßen nicht immer als einfach empfinde.
Danke für die ehrliche Antwort. Sprechen wir noch kurz in der verbleibenden Zeit über den Automarkt. Die deutsche Autoindustrie steckt ja in der Krise. Beunruhigt Sie das in irgendeiner Weise?
Es ist ein Fakt, dass neue Konkurrenten in den Markt drängen. Ich glaube, die ganze Automobilbranche befindet sich derzeit in einer der größten Transformationen der letzten Jahrzehnte. Ich versuche immer wieder aus schwierigen Situationen etwas Positives herauszubekommen. Ich denke, ja, es gibt neue Wettbewerber, der Kuchen wird kleiner, wir haben jetzt mehrere Gäste am Tisch. Letztendlich müssen wir uns jetzt einfach noch mehr bemühen, im Endeffekt für unsere Kunden einen Mehrwert zu schaffen und letztendlich profitiert der Kunde, weil durch diese steigende Konkurrenz und diese steigende neue Wettbewerbssituation im Endeffekt einfach jedes Autohaus ein bisschen mehr geben muss und dem Kunden wird das sicherlich zugutekommen.
Sie selbst fahren ja ein E-Auto, haben Sie gesagt, gehören denn den E-Autos tatsächlich die Zukunft?
Ich denke, dass den E-Autos die Zukunft gehört. Fakt ist, wir alle haben uns gedacht, dass es etwas schneller geht, aber ich denke, diese Transformation ist nun eingeleitet und dass es hier keinen Weg mehr zurückgeben wird.
Werden wir denn weiterhin so viele Autos besitzen, denken Sie, oder geht der Trend eher dahin, sich ein Auto zum Beispiel zu teilen?
Ich habe jetzt eine erfreuliche Nachricht für alle Autohausbesitzer, nennen wir es mal so. Die individuelle Mobilität wird sicher auch in Zukunft eine große Rolle spielen. Die Personen lieben es, in jedem Zeitpunkt, wo sie wollen, sich von A nach B zu bewegen. Und ich denke nicht, dass Kunden morgen verzichten werden, sich selbst den Luxus nicht mehr leisten zu wollen, ein eigenes Auto zu haben. Aber es wird, wie Sie auch schon richtig vorher angedeutet haben, wird es neue Modelle des Fahrzeugbesitzes geben. Es werden nochmals verdrängt Carsharing-Modelle kommen, es werden Mietvarianten kommen, aber letztendlich werden die Kunden auch morgen noch gerne in einem Fahrzeug mit 4 Rädern sitzen.
Falls der Individualverkehr tatsächlich so bestehen bleibt, wie ist das dann mit den Klimazielen zu vereinbaren? Ist das dann dadurch gegeben, dass, wie Sie gesagt haben, E-Autos dann wahrscheinlich die Vorherrschaft haben werden?
Die E-Autos werden sicherlich auch dazu beitragen, um dort als Automobilhersteller auch einen wesentlichen Beitrag geben zu können.
Ärgern Sie sich eigentlich manchmal, wenn Sie im Stau stehen, oder freuen Sie sich, weil dann sind ja viele Autos verkauft worden?
Ich habe es mir abgewöhnt, mich über Sachen zu ärgern, die ich nicht ändern kann. Und ich bin jedes Mal richtig, richtig froh, wenn ich nicht vorne im Stau stehe und den Stau verursacht habe. Deswegen jedes Mal, weil ich im Stau stehe, denke ich mir, zum Glück bin ich nicht der Erste, der diesen Stau verursacht hat.
Welche Trends erwarten Sie sich in Zukunft, abgesehen von E-Mobilität und Carsharing?
Also auf das Autohaus bezogen sicherlich, dass die ganze Online-Thematik nochmals verstärkt wird. Also es werden neue Online-Tools auf den Markt kommen, welches die gesamte Customer Journey für den Kunden im Autohaus oder in der Werkstatt vereinfachen werden. Wir haben ja jetzt auch schon bei Audi und bei Porsche zum Beispiel eine 24-Stunden-Serviceannahme, wo der Kunde im Endeffekt zu uns kommen kann, den Schlüssel in eine Schlüsselbox abgeben kann, komplett kontaktlos einen Reparaturauftrag unterschreiben kann digital, er kann das Fahrzeug abholen, er kann digital bei uns auschecken. Also ich denke, die ganzen digitalen Medien werden noch einmal das Kundenerlebnis vereinfachen und die Zukunft ist sicherlich, dass wir vor allem im Autohaus jetzt bestmöglichst den Kunden offline betreuen, wenn er in unser Autohaus kommt, unterstützend durch digitale Medien.
Braucht es also das Autohaus weiterhin? Tesla zum Beispiel ist ja bereits davon abgegangen.
Absolut. Ich denke, dass das Autohaus auch in den nächsten 20 Jahren eine Vorreiterrolle im Kundenerlebnis sein wird. Wir haben uns deshalb auch entschieden, hier in Bozen ein komplett neues Porsche-Zentrum zu errichten und weiterhin in das Autohaus zu investieren, da, wie wir ja alle wissen, im Endeffekt der Fahrzeugkauf nach dem Eigenheim der wichtigste Kauf für die Personen sind. Das Fahrzeug ist für mich nach wie vor ein sehr emotionales Produkt und ich glaube, dass die Kunden sehr wohl sich gerne eine Stunde Zeit nehmen, wenn sie alle 4 Jahre ihr Fahrzeug tauschen, uns im Autohaus zu besuchen und dort bestmöglichst auch offline beratet werden. Der Erstkontakt findet sicherlich online statt, aber dann kommt der Kunde gern zu uns ins Autohaus, sitzt sich gerne auch in das Fahrzeug hinein und macht die eine oder andere Probefahrt mit seinem neuen Fahrzeug.
Bevor wir ganz zum Abschluss und zu unseren 3 kurzen Fragen kommen, eine abschließende Frage zur Zukunft Ihrer Autohäuser hier in Südtirol. Was ist denn da geplant?
Ich habe mir hier in Südtirol einen Traum erfüllt. Wir haben es in den letzten 2 Jahren geschafft, 2 ganz tolle Marken für die Euro Italia Gruppe durch die Übernahmen der Auto Carrera und der Inca für uns zu gewinnen. Wir haben in diesen 2 Jahren jetzt tatkräftig Zeit investiert, um diese Autohäuser fit für die Zukunft zu machen. Wir haben ein komplett neues Porsche-Zentrum hier in Bozen errichtet. Wir haben die Führungsmannschaft neu aufgestellt. Wir haben tolle Mitarbeiter für uns gewinnen können und ich bin jetzt überzeugt, dass wir die richtige Mannschaft haben, um unsere Kunden hier in Südtirol langfristig bestmöglichst zu betreuen.
Und somit noch zu den ganz kurzen Fragen zum Schluss mit der Bitte um ebenso kurze Antworten. Was ist denn eigentlich Ihr persönliches Traumauto?
Auf die Schnelle, mein erstes Firmenauto, ein Volkswagen Golf.
Wo können Sie gut abschalten?
Auf meinem Spinningbike.
Berg oder Meer?
Ich liebe den Lago.
Vielen Dank, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben.
Gerne, hat mich auch sehr gefreut.
Vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Eine neue Folge gibt es wie immer in 2 Wochen. In der Zwischenzeit finden Sie auch immer wieder Infos zu Südtirols Wirtschaft und Politik in der aktuellen SWZ oder unter swz.it. Vielen Dank, machen Sie es gut.